Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen an diesem Feiertag. Nicht nur, weil es die Hörbar gibt. Es geht los mit einem Song von Lamb Chop, den ich für Sie ausgesucht habe. Up with People im 07 Remix. Lamb Chop, Up with People im 07 Remix. Herzlich willkommen nochmal zur Hörbar Rust. Immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. So auch am heutigen Ostersonntag. Aufmerksam auf meinen heutigen Gast wurde ich durch einen Bericht im Kulturspiegel. Darin sprach Nina Hagen, für mich und viele andere wahrscheinlich auch der Inbegriff des Religionshoppings, plötzlich vom Angekommensein, von ihrer eigentlich ja schon immer ersten, auf sicher aber letzten Station Jesus Christus. Und sie sprach von dem Mann, der sie heimholte in eine Gemeinde, von einem Pfarrer, der sie taufen sollte, er und kein anderer. Es war ein schwarzer Tag für Shiva, Krishna und Lakshmi. Und es muss schon ein ungewöhnlicher Mensch sein, der das hinkriegt, dachten wir, warteten auf einen passenden Anlass und luden ihn ein.
Hörbar Rust. Heute mit
Dr. Karl Wilhelm Terhorst oder kurz Pastor Kalle, 62, evangelischer Theologe. Terhorst wächst im niedersächsischen Bentheim auf. Neben evangelischer Theologie, die er gleich nach dem ersten Semester wieder aufgibt, studiert er Philosophie, Soziologie, Psychologie und Pädagogik. Er sympathisiert mit den 68ern, wird Mitglied der DKP, fliegt dort raus, organisiert zahlreiche Bürgerproteste, unterrichtet an Unis und Hochschulen und wird schließlich doch wieder von der Theologie beseelt. Heute leitet der streitbare Pfarrer eine Gemeinde in Schüttorf, ruft seit vielen Jahren amerikanische Soldaten zum Desertieren auf und taufte nicht zuletzt Nina Hagen, wodurch ihm eine größere Öffentlichkeit zuteil wurde. Herzlich willkommen, Pastor Kalle, am heutigen Ostersonntag zu Gast an der Hörbarust auf Radio 1.
Ja, hallo.
Guten Tag.
Dann starten wir doch mal mit der bekannten, bunten, lauten Protagonistin Nina Hagen, die ja tatsächlich für eine gewisse Aufmerksamkeit gesorgt hat und auch den Blick auf ihre Gemeinde und auf sie als Pfarrer insbesondere gelenkt hat. Kennengelernt hat Nina sie, glaube ich, erstmal einseitig, nämlich im Fernsehen. Dort waren sie bei Frontal 21 zu Gast. Zu welchem Thema und welche Thesen haben Sie da geäußert?
Ja, das Thema war der Irakkrieg. Und der damalige Präsident Bush, der rief dazu aus, dass die irakischen Soldaten doch die Waffen fallen lassen sollten. Und meine Frau und ich, wir haben das gesehen und haben uns überlegt, warum nicht auch die amerikanischen Soldaten. Und wenn keiner Waffen hat, dann gibt es auch keinen Krieg, nicht? Und und dann haben wir gesagt, wenn in Deutschland stationierte amerikanische Soldaten nicht in diesen Krieg wollen, dann können sie sich auch an uns wenden. Und wir haben ein großes Pfarrhaus, da können sie notfalls auch übernachten. Oder wir können sie woanders unterbringen. Also irgendwas für, ja gut, und dann haben uns die Fernsehsender, Hörfunk und so weiter die Bude eingerannt.
Wie ist denn dieser Aufruf überhaupt an die Öffentlichkeit gelangt? Also Sie wurden ja dann erst durch diesen Aufruf, den Sie in der Gemeinde abgelassen haben, weiß ich nicht, erst dann zu Frontal 21 eingeladen und in andere Sendungen wahrscheinlich.
Die haben das über NDR mitbekommen, nicht? Ich hatte da eine kleine Pressenotiz gemacht und gar nicht dieses Echo erwartet. Und dann, so wie das dann so kommt, dann kam welche auch vom Fernsehen und haben dieses Gespräch geführt. Und das hat dann später Nina Hagen gesehen.
Ne? Also wie Sie das gerade eben so gesagt haben, ich meine, das ist für mich jetzt nicht neu, weil ich mich natürlich auch auf die Sendung vorbereitet habe, aber wie Sie es gerade gesagt haben, ja, dass sie dann auch kommen können, wir haben ein großes Pfarrhaus, die können dann da auch übernachten und sonst gucken wir, wo wir sie unterbringen, diese Austauschschüler. Sie wissen ja selbst auch, dass es so unkompliziert nicht ist, gerade mit der amerikanischen Regierung und ihren Statuten.
Nee, überhaupt nicht.
Was passierte denn dann? Also ich meine, wurde das nur als kleines Gekläffe wahrgenommen oder hatten Sie schon das Gefühl, dass man in Ihnen plötzlich jemanden sah, der zur Gefahr werden könnte?
Sicher, also ich habe eben erlebt, dass irgendwelche Pappkameraden, nicht vorgeschobene Leute kamen, nicht, die dann sich ausgaben als Redakteur der Zeit, nicht, und gar nicht von daher kamen, mit mir angebliches Interview führen wollt, das waren dann V-Leute wahrscheinlich, also Verfassungsschutz oder CIA, irgendwelche Ableger davon, die nur aushorchen wollten.
Und woher wissen Sie das? Weil Sie recherchiert haben, dass
ja,
diese,
dass das es
keine
die
freien
Person
Redakteure.
Nicht gibt. Ach so. Oder einer, der angeblich vom Spiegel kam, sagte mir, ja, wenn Sie mir nicht verraten, wie viel es sind und wo Sie sind, dann werden Sie auch die Hürde nicht überspringen, um in den Spiegel zu kommen. Und dann sage ich, Sie können mich mal mit Ihrer Hürde. Mhm. Das interessiert mich gar nicht. Ich werde nichts verraten. Auch bei Kerner habe ich keine Zahlen angegeben. Für mich ist entscheidend, dass ich Männer und Frauen, übrigens auch viele Soldatenfrauen, an mich als Seelsorger gewandt haben und dass ich mit ihnen überlegt habe, welche Auswege es gibt, um nicht in diesen Krieg zu müssen. Ne? Es gibt ja auch mehr Auswege als eine Desertion noch, nicht? Zum Beispiel, dass man psychisch darunter sehr leidet, auch krank werden kann, in ärztliche Behandlung sich begeben muss. Also es gibt auch noch andere Wege. Es gibt natürlich auch für den amerikanischen Soldaten immer den Weg zu verweigern, aber das ist dann mit Konsequenzen verbunden, normalerweise auch mit Haftstrafen, nicht? Und ich kann verstehen, wenn man dem aus dem Weg gehen will und fliehen will. Mhm. Und dafür hatte ich viele Möglichkeiten, Adressen in Europa, im südlichen Europa vor allen Dingen, wo sie hin konnten.
Das werden wir sicherlich im Laufe der Sendung nochmal vertiefen, wie genau sowas ausgesehen hat, also so genau es eben in so einer Sendung mitteilbar ist. Ist denn der Prozentsatz der Soldaten, die in den Irakkrieg beordert werden, die in Deutschland stationiert sind, ist dieser Prozentsatz so hoch?
Das weiß ich nicht. Also da es gibt sie eben, nicht die in Deutschland stationierten. Das war für mich ein Anlass, die zunächst mal anzusprechen. Aber es gilt selbstverständlich für jeden Soldaten. Das gilt auch für andere Kriege, nicht? Also nicht nur Irakkrieg. Ich bin Pazifist. Ich bin der Meinung, man darf nicht in Kriege gehen. Und man sollte sich verweigern.
Okay.
Und das war dann ja auch als Frontal 21 ausgestrahlt wurde, war Bush gerade hier. Das war ja auch noch so der besondere Zusammentreffen, nicht? Ich glaube ja nicht an Zufälle. Ich denke immer, dass es, also Zufall ist etwas, was einer guten Entwicklung hinzufällt. Und so war es auch ein Hinzufallen, dass er nun gerade da war, als die Sendung ausgestrahlt wurde. Das hatte Nina Hagen gesehen und sie hatte sich auch über uns informiert. Und ist, das darf ich vielleicht noch mal eben sagen, weil das in der Eingangsmoderation ein bisschen falsch rüberkommt. Ich bin nicht der Leiter der Gemeinde oder der Vorsteher oder so etwas. Das haben wir in einer reformierten Gemeinde nicht. Bei uns sind es Laien, die sind gewählt, die leiten die Gemeinde und die gesamte Gemeinde wählt die Pastorinnen und den Pastoren. Und dann bin ich auch nicht alleine, da wir über 6.500 Menschen sind, haben wir 2 Pastorinnen und 2 Pastoren. Und ich bin einer davon. Gut. Das ist sehr wichtig, weil darüber hat Nina Hagen sich auch ein bisschen angesprochen gefühlt. Diese
flache Hierarchie oder diese,
genau,
dieses
die
demokratische.
Basisdemokratie. Ne?
Wir kommen jetzt zum ersten Lied, das Sie mitgebracht haben. Und die Sängerin haben Sie im Grunde gleich mitgebracht, wenn ich das richtig sehe. Indra Panzer. Ich hoffe, Sie vergeben mir, wenn ich sage, ich und Frau Panzer, wenn ich Sie jetzt durch die Panzerglasscheibe hier auch ansehe. Sie vergibt mir, denn sie lacht. Ich kannte sie bisher nicht. Sie hat ein Lied gecovert von Rosenstolz. Liebe ist alles. Welche Rolle spielt Frau Panzer in Ihrem Leben, wenn ich das so fragen darf?
Sagen wir mal im gemeinsamen Leben von Nina Hagen und von mir. Denn in dem Maße, wie Nina Hagen zu uns kam, lernte sie auch Indra kennen, ihre wunderbare Stimme. Und wir machen in Schüttorf sogenannte besondere Gottesdienste. Mit großer Beteiligung von Jugendlichen, aber auch ganz alten Leuten. Mhm. Also unser Team besteht aus so etwa 20, 25 Personen. Jüngste ist 13, 14 Jahre, älteste weit über 80. Und alles Frauen und Männer. Und es kommen auch immer neue dazu. Und die bereiten sowas vor. Und mit sehr viel Leben, Lebendigkeit. Es kommen auch viele Menschen. Und sehr oft mit unserem Arzt dort, nicht? Der spielt Gitarre, Dr. Jansen und Indra, die singen dann zusammen. Übrigens auf der von Nina Hagen gesponserten Musikanlage, die hat zu unserer Gemeinde geschenkt, eine sehr wertvolle Anlage. Ja, und in diesem Zusammenhang dieser neuen Gottesdienste, wo Indra eben auch eine Sängerin ist, sie ist übrigens schon viele Jahre Sängerin und singt bei vielen anderen Gelegenheiten auch, auch schon ganz schön bekannt. Und ja, und da habe ich gedacht, das ist doch eine gute Gelegenheit, mal deutlich zu machen, dass wir nicht nur aus irgendwelchen Topstars bestehen, sondern aus Menschen, die richtig was können und die unten an der Basis wirken und die genauso wichtig sind wie zum Beispiel Nina Hagen.
Indra Panzer mit dem Rosenstolz-Cover Liebe ist alles, mitgebracht von Dr. Karl Terhorst, Pastor Kalle, heute zu Gast in der Hörbar Rust. Sie kam am 1. März 1950 zur Welt in Nordhorn, Grafschaft Bentheim. Zwei Jahre nach ihnen erblickte dort Bernhard Brink, das Licht der Welt. Ja. Mhm. Waren Sie mit dem befreundet?
Nein. Ich kenne ihn eigentlich nur als Schlagersänger und es ist auch ein anderer politischer Hintergrund, denke ich mal, auch musikalisch. Aber ich finde ihn sehr sympathisch, immer wenn er irgendwo ist. Und auch ich muss sagen, dass ich ihn für einen netten Kerl halte, ja.
Ihr Vater war eines von 10 Kindern.
Ja, ja.
Und ist auch, glaube ich, im Krieg gewesen.
Ja.
Und hat er viel von diesem Krieg erzählt?
Ja, ihm hat es förmlich die Sprache verschlagen, nicht? Der war als Junge, nicht? 17,5, 18 Jahre, aus seiner bäuerlichen Umgebung regelrecht verschleppt als Soldat in den Osten, Donetsbecken. Und dann ist er angeschossen worden. Er hatte gerade so die Hand auf der Brust, die Kugel ist durch die Brust, dann durch das Erkennungsschild, was die Soldaten umhaben, die Nummer und das Blech und dann Brustbein abgeprallt und wieder zurück.
Oh.
Ja, und so ist er nicht an dieser Kugel gestorben, war aber dann schwer verletzt und dann sind die verletzten Soldaten, die kamen dann in so einen Schlitten und mit Pferden vorne weg und dann sind die zurücktransportiert worden Richtung polnische Grenze, immer Richtung Westen durch die Nacht und Schnee und Wind und Eiseskälte. Und der Kutscher hat so gefroren und der hat dann in den Bauch des Schlittens gerufen, will nicht einer mich ablösen. Mein Vater, ein ganz gutmütiger Mensch, hat gesagt, ja, ich mach das wohl, hat sich aber seinerseits nicht mehr ablösen lassen. Dann ist ihm dann die Hand und Teil des Fußes abgefroren. Und so hat er übrigens meine Mutter kennengelernt, die als junges Mädchen auch BDM war, wie so viele deutsche Frauen. Und die beiden haben dann gesagt, nach 1945, jetzt ist Gott sei Dank dieser fürchterliche Krieg zu Ende. Wenn wir mal Söhne bekommen sollten, dürfen die nie wieder Soldaten werden. Und mein Vater hat auch zum Beispiel bei meinem Bruder diese kaputte Hand da auf den Tisch gelegt, bei der Kriegsverweigerungsstelle, und hat gesagt, mein Sohn nicht mehr. Gut, ich habe Glück gehabt, ich habe ja Theologie am Anfang studiert und so wurden wir damals als Theologiestudenten ja nicht, wurden wir befreit. Nicht
angezogen,
ja. Aber meine pazifistische Einstellung kommt daher von meinen Eltern. Auch, dass sie, vor allen Dingen meine Mutter, über die Zeit gesprochen haben.
Eine Zeit, in der sie Kind waren. Und da ist wahrscheinlich auch das nächste Lied zu verorten. Freddie Quinn, La Paloma.
Ja. Ist ein bisschen witzig, diese Auswahl, nicht? Aber Sie haben mich ja gefragt, woran ich mich so zurückerinnere. Mhm. Und ich weiß noch, dass ich brauchte immer damals, war das immer fürchterlich, diese Zahnspangen. Heute hat das jedes Mädchen im Mund, ne? Oder jeder Junge. Aber damals gab es dann so richtige mit so Scharnieren, das musste dann festgezogen werden. Ich hatte immer fürchterliche Angst davor. Und in der Praxis lagen dann immer so Hefte, Illustrierte eben, und da war dann Freddy drin, mit der Gitarre. Und ich fand den, als der sah so gut aus und man dachte, der ist immer auf See unterwegs, ne, was ja gar nicht stimmt, aber das habe ich mir so vorgestellt. Und ich habe gesagt, irgendwann will ich auch auf große Fahrt. Ich muss auch eine Gitarre haben, habe ich dann auch gehabt natürlich und habe angefangen, Lieder zu komponieren und bin dann auf Tremtour gegangen, immer weiter weg von zu Hause, mit 14, 15, 16 Jahren, immer ein bisschen mehr, nicht? Also natürlich nur in Ferien, aber schon ganz schön dann. Irgendwann war ich in Südfrankreich und dann in Spanien. Dann habe ich wieder Angst gekriegt, wieder zurück. Ja, und
dafür steht dieses Lied.
Und habe auch gelebt vom Gitarrespielen so ein Stückchen.
Ach, dann ja, müssen Sie es ja doch ganz gut können.
Ja. Das hat mich so ein bisschen geprägt, diese Wandervorstellung.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zurück. Zu Gast ist heute der Pastor Dr. Karl Terhorst. Pastor Kalle, so leger darf ich es zwischendurch sagen, darauf haben wir uns verständigt. In der Gegend, in der Sie aufwuchsen und in der Sie auch heute noch und wieder leben, sagt man Fietze zu Fahrrad.
Ja, das stimmt.
Es ist wirklich genau an der holländischen Grenze. Ja, also wenn man jetzt mit dem Lineal eine Linie ziehen würde zwischen Osnabrück und Amsterdam, dann könnte man, das liegt alles ungefähr auf einer Linie.
Ja, und Berlin auch. Also das ist alles eine Linie. Amsterdam, Berlin. Und da fährt auch der Schnellzug durch. Ne?
Da muss man nicht viele Kurven machen.
Braucht doch nicht viele. Ne? Und das haben wir ja auch nicht nötig. Wir sind ja Flachländer.
Auf geradem Wege.
Ja, immer alles glatt durch.
Genau.
Und meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern eigentlich sind ja auch Holländer. Deswegen der Name Terhorst. Vom Wäldchen.
Vom Wäldchen. Mhm. Gibt es noch andere schöne eingedeutschte Worte, die aus dem Niederländischen herübergeschwappt sind? Also Fietze finde ich ja schon toll für ein Fahrrad.
Ja, Vandage, ne, Vandag, der Tag. Ne? Und ja, es gibt viele lustige Worte, auch die es im Niederländischen gibt. Ne? Also zum Beispiel Brummfiets ist Motorrad. Ne? Mhm. Oder Stacheldraht hast du, Prickeldraht. Ne? Und so, die haben so eine sinnliche Sprache, die Holländer. Ich finde das einfach toll. Und die sind auch so. Man ist sofort, einerseits sind die distinguiert und auch klar in ihren Meinungen, aber dann sind sie so natürlich. So einfach drauf. Ja, alles ehrliche Verbrecher. In einem guten Sinne.
Ich erinnere mich daran, als ich zum ersten Mal nach Amsterdam gefahren bin, mit vielleicht 15 Jahren, um da Sommerurlaub zu machen, wurde ich von vielen Seiten gewarnt, so Vorsicht und sind schon irgendwie auch bestimmt sehr deutschenfeindlich und so und sei ein bisschen vorsichtig und so weiter. Und es ist mir überhaupt nicht begegnet. Also ich habe mich sofort in das holländische Volk verliebt, kann ich anders sagen. Also wobei Amsterdam ist ja wahrscheinlich genauso wenig repräsentativ wie Berlin für Deutschland, keine Ahnung. Aber als sehr offen und sehr freundlich sind die mir doch echt sehr begegnet. Alle.
Das war natürlich in den 50er Jahren nicht so, ne?
Nee, in den 50er Jahren war es, als Sie groß wurden. Wie war es da? Wie haben Sie es empfunden?
Naja, wenn man so als Deutscher, ich hatte damals noch viel hellere, blonde Haare, naja gut, die Holländer vielleicht auch, aber die erkennen einen doch. Irgendwie erkennen sie einen. Spätestens dann, wenn man, ja, ich weiß es nicht, sie erkennen einen. Und na klar, wenn man spricht ja sowieso. Und das war schon schwer. Und ich habe mich auch wirklich geschämt. Ich habe mich geschämt, da hinzugehen, weil wir, muss man ja sagen, haben ja Holland einfach so besetzt. Und ich hatte den großen Vorteil aber, dass mein Vater beim Zoll arbeitet als Pflanzenbeschauer. Damals wurden die LKWs.
Pflanzenbeschauer?
Ja, Pflanzen und Früchte und so, Obst, das wurde alles aufgemacht. Die Kisten dann, wenn die LKWs, nicht, oder auch der Zug, nicht, der immer dann im Bentham hält. Nicht? Heute ja auch noch, der hält im Bentham, der Intercity Amsterdam.
Das sagen Sie
Berlin.
Nicht ohne Stolz, wie ich sehe.
Naja, klar, ein bisschen schon, weil man sich immer freut, man kann vom Bentham mit der transsibirischen Eisenbahn fahren, nicht? Also, wenn man so will. Aber,
also Ihr Vater.
Ja, der war dann eben auch befreundet mit den holländischen Zöllnern, mit den LKW-Fahrern, die ja zur Hälfte Holländer waren, zur Hälfte Deutsche, kann man ja sagen, so an so einer Grenze. Und er nahm mich als kleinen Jungen mit und so bekam ich später als Jugendlichen dann auch mal einen Lift, ne? Wie man damals in der Tremper-Sprache sagte.
Okay, mitgenommen werden.
Hatte mein Vater dann gesagt, ja komm, wenn du nach London willst, dann bist du schon mal in Den Haag oder Amsterdam oder so, ne? Ja, und dadurch, durch diese Bekanntschaft oder durch meinen Vater, gab es dann schon solche Annäherungen. Und heute ist das Gott sei Dank nicht mehr so. Ne? Wir haben einen internationalen Verein gegründet mit Niederländern, Spaniern, Deutschen, nicht? Der heißt ECHO. Und da gibt es ganz, ganz enge Verbindungen. Ne?
Und was hat sich dieser Verein auf die Fahnen geschrieben?
Ja, wir haben immer so Kulturarbeit gemacht, grenznah. Und vor allen Dingen im Bereich der spanisch-französischen Pyrenäen. Es gibt ja so europäische Mikrobereiche und das ist eben unsere Euregio auch, die wir haben. Das ist dann Bentheim, Nordhorn, Schüttorf, auf der anderen Seite die Städte Hengelo, Enschede, Almelo. Und da ging es uns immer darum, dass das, was im großen Europa so abstrakt ist, dass wir das dort konkret machen. Und zum Beispiel eben auch im kulturellen Bereich. Beispielsweise hat Nina Hagen ja auch ein Benefizkonzert gemacht in Schüttorf und das hat im Hintergrund auch ECHO mit organisiert. Ne?
Zurück in ihr Leben, in ihr Leben als Kind. Zwei Brüder haben sie und eine sehr viel jüngere Schwester, ne?
Ja.
Viola.
Ja, 50 Jahre jünger, nicht? Und ich weiß noch, dass als sie damals geboren wurde, habe ich sie noch gewickelt, ne? Aber zwei Brüder natürlich, wir sind vier Kinder.
Und würden Sie das als eine schöne, unkomplizierte Kindheit beschreiben? Oder sind Sie ein nachdenklicher Junge gewesen, der sich zurückgezogen hat, nicht wohlfühlte?
Nee, ich muss sagen, dass durch das Elternhaus, was ich als offen und lebhaft empfunden, meine Eltern, mein Vater hat ja diese Arbeit gemacht, da am Zoll, so, nicht, als Pflanzenbeschauer. Aber eigentlich wollte er immer gerne Bauer werden. Und das konnte er nun wegen seiner Kriegsverletzungen nicht. Und so ist er dann so nebenbei auch noch ein bisschen Gärtner geworden. Und sie hatten noch ein Sämereien- und Blumengeschäft. Und da war immer Leben im Haus. Und als er dann, er wurde leider später dann sehr krank, konnte nicht mehr so und hatte von Stecklingen auf Rotterdendron gezüchtet. Und irgendwann hat meine Mutter dann gesagt, so Karl, jetzt ist das alles in Ordnung, was du alles gezüchtet hast. Wir kaufen uns einen Anhänger, Führerschein habe ich ja sowieso und dann fahre ich auf die Wochenmärkte und verkaufe das immer alles. Ja, und das war so eine Geschäftsfrau, meine Mutter. Mhm. Die konnte auch so sprechen, davon habe ich das auch. Die war sehr, sehr volksnah, war gerne bei den Menschen. Ich bin da oft mitgefahren auf die Wochenmärkte. Ne? Die hatte zeitweilig 6, 7 Wochenmärkte, ne? Wo sie immer hingefahren ist mit ihrem kleinen Anhänger und da die Pflanzen verkauft hat. Also ich kann mich da wirklich nicht beschweren. Ich habe ein schönes, lebhaftes Elternhaus gehabt. Was mir Probleme gemacht hat, war eigentlich was anderes. Dass man irgendwann als Kind ja auch in einen Kindergarten muss.
Und die eigentlich sahen, recht früh schon, also die meisten.
Ja, und das habe ich in Erinnerung als sehr anstrengend.
Einengend, nicht? Oder warum?
Einengend, autoritär, nicht? Da habe ich wirklich erlebt, was autoritäre Erziehung ist. Wenn da ein Kind nicht richtig funktionierte, so in die Ecke gestellt, nicht? Es gab also auch noch Handausstrecken, nicht? Mit dem Lineal schlagen, nicht? Also diese ganzen Methoden. Ich habe immer Angst gehabt, dass ich das auch mal sein könnte. Das Kind, das in die Mitte gestellt wird, dann stundenlang in die Ecke, das getriezt wird. Heute sagen wir Mobbing, aber das waren Formen der Ausgrenzung.
Und hat das dazu geführt, dass Sie alles getan haben, um dieses Kind nicht zu sein? Also, dass Sie still waren und gehorsam?
Einerseits und auf der anderen Seite hat das aber auch zu einer Solidarisierung, genau mit diesen Kindern. Mit denen habe ich dann bewusst gespielt. Nicht? Es hieß dann immer so bei uns, immer, spiel nicht mit den Schmuddelkindern, kommt ja gleich ein Lied.
Nee, den haben wir rausgeschmissen zugunsten der Beatles und Leonard Cohns.
Gut. Aber kann ich ja Degenhardt, trotzdem nochmal sagen, natürlich. Franz Josef Degenhardt hat das ja gesungen und wir haben eben mit den Schmuddelkindern gespielt. Nicht? Also wir gehörten so dazu, wir waren immer so Kinderbanden und das hat mich eigentlich als kleines Kind von vornherein geprägt. Es war mir wichtig, auf der Seite derer zu sein, die ausgegrenzt wurden. Auch selber natürlich auch nicht ausgegrenzt zu werden. Das wollte ich nicht, da hatte ich Angst vor. Darum bin ich auch so ein bisschen ein Fluchtmensch geworden. Nicht vor Gewalt und all diesen Dingen. Dem bin ich aus dem Weg gegangen. Ich habe mich in meinem ganzen Leben noch nie geschlagen. Und ich sage das auch mit Stolz. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht geschlagen werden und möchte auch nicht schlagen. Und diese Solidarisierung mit anderen Kindern führte immer mehr auch zu einem antiautoritären Verhalten meinerseits. Also gegen die Autoritäten der Gesellschaft, gar nicht gegen meine Eltern, sondern gegen die institutionalisierten Autoritäten der Gesellschaft.
Sie haben dann auch später Pädagogik studiert und haben sich ja mit Pädagogik, insbesondere mit Erziehungskonzepten, auch auseinandergesetzt und auch promoviert. Dazu kommen wir gleich. Was gibt's denn zu den Beatles zu erzählen? Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band.
Ja.
Wie alt waren Sie ungefähr?
Ja, ich bin 1966 von der Mittelschule, da durfte ich dann runter mit der mittleren Reife. Ich war gar nicht so ein guter Schüler und hatte einen wunderbaren Deutschlehrer, der bei uns auch auf der Freilichtbühne spielte, der hieß von der Haar. Der hat mich irgendwie gefördert, so, und den mochte ich auch gerne. Und der hat dann mit dafür gesorgt, dass ich auf einen Aufbauzug, das in Nordhorn ist die Kreishauptstadt bei uns, nicht? Eben die größere Stadt, 50.000 Einwohner, dass ich dort zum Gymnasium gehen konnte. Die letzten 2,5, 3 Jahre, damals Kurzschuljahr, deswegen waren es 2,5 Jahre. Und das war dann 1966, 67, 68, also genau die Zeit, wo so der Aufbruch der Jugend war, nicht? Der Studenten, das sah man dann auch im Fernsehen. Ich war ein Fan von Rudi Dutschke, nicht? Den ich Gott sei Dank auch noch vor seinem Tod nochmal, dann, wir haben zusammen mal so eine Vortragssache gemacht in Münster, dann auch persönlich erleben durfte. In unserer Schulklasse am Gymnasium, das muss man sich mal vorstellen, als Jugendliche mussten wir stramm stehen vor den Lehrern. Also wenn der Lehrer reinkam, dann hieß das aufstehen und dann mussten wir stehen, nicht? Und bei einem Lehrer, den wir so auch als sehr konservativ und autoritär empfanden, haben mein Sitznachbar und ich, Wilfried hieß er, oder Wilfried Scholten und ich, wir haben gesagt, so jetzt stehen wir einfach mal nicht auf. Mal sehen, was dann passiert.
Was ist passiert?
Der hat gesagt, ich zieh euch an den Haaren hoch, nicht? Und hat das auch fast gemacht. Und da haben wir so angeguckt und haben gesagt, eh gleich sein Herz versagt, stehen wir mal lieber auf, nicht? Damit er sich beruhigt. Naja, und so fing im Grunde genommen so ein bisschen der Klamauk an, nicht? Wie bei Fritz Teufel später sagt, wenn es der Gerechtigkeit dient, dann stehen wir auf. Ja, und dieser Schulnachbarjunge, der brachte dann Sgt. Peppers mit.
Aha,
von den Beatles.
Okay.
Und erst habe ich so gedacht, naja, was ist eigentlich für eine Musik? Ne? Ich war gar nicht so begeistert. Aber dann immer mehr, immer mehr. Ich habe dann diese LP immer wieder gehört und habe dann gedacht, jawohl, die gehören auch zum antiautoritären Lager.
Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Dr. Karl Terhorst, Pastor Kalle ist heute hier zu Gast an diesem Ostersonntag. Ein wildes Pferd, der Pastor, das zeichnete sich schon in Schulzeiten ab. Denn was Sie mir gerade sagten, als die Musik lief, das Ganze weitete sich aus. Es gab Proteste an Ihrem Gymnasium, es gab Schulstreiks, Sie sollten von der Schule fliegen.
Mhm. Und dann haben wiederum die Schüler gestreikt, damit das nicht passiert. Ist dann auch nicht passiert. Und ich weiß noch, bei der Abschlussveranstaltung, werden ja immer so die besten Schüler ausgezeichnet. Ich war natürlich nicht einer der Besten. Ich hatte ja immer ein Megafon dann am Arm und weniger die Klassenhefte. Aber die Schulgemeinschaft durfte auch einen auszeichnen als ihren Vertreter. Und so bekam ich dann auch ein Buch. Und Der Rektor, der überreichte das mir zähneknirschend vor der versammelten Mannschaft. Das war von Zahn Gespräch über Gott. Ich weiß noch, wie alle gelacht haben. Aber ich wollte wirklich Theologie studieren. Und es war immer mein Gedanke, deswegen 1969 Theologie zu studieren, weil es zum Beispiel eine Dorothea Sölle gab, das politische Nachtgebet. Weil es
helfen Sie mir weiter, ich kann mit Dorothea Sölle, die kann ich nicht einordnen.
Ja, das war eine Theologin, die sehr, sehr friedensbewegt war. Mhm. Und die auch das herleitete von Jesus Christus. Und ich komme ja aus einer sogenannten reformierten Tradition. Unsere Kirche, die reformierte Kirche, ist die kleinste Gliedkirche innerhalb der IKG, also der Evangelischen Kirche Deutschlands. Und wir stehen sehr stark so ja auch in der Tradition der sogenannten bekennenden Kirche, die damals offen gegen Hitler rebellierte. Nicht? Und zumindest sagte in den sogenannten Barmer Bekenntnissen, die Karl Barth ja mitformuliert hatte, dass wir keine andere Führerschaft anerkennen als die von Jesus Christus. Ne? Also kann es nicht Adolf Hitler sein. Es kann auch nicht irgendein Staat sein oder eine Staatsmacht oder ein Militär oder so etwas, sondern es kann nur so eine geistliche, spirituelle Führerschaft geben, die den Menschen zum Frieden und zur Gerechtigkeit führt, zu einem guten Miteinander.
Sie haben ja neben evangelischer Theologie noch eine ganze Reihe anderer Sachen studiert. Philosophie, ja. Soziologie, Psychologie und Pädagogik. Ja. Das ganze Paket.
Ja, das kam daher, als ich dann anfing, in Münster Theologie zu studieren, im Wintersemester 69-70, habe ich auch fleißig Griechisch gelernt und dann schon mal so ein bisschen Altes Testament belegt. Und hatte gerade vorher von Sigmund Freud gelesen, Der Mann Mose und die Entstehung der monotheistischen Religion. War ganz begeistert von Psychoanalyse. Hatte dann gewagt, dieses Buch doch mit anzugeben in der Literatur. Und dann wurden wir dermaßen gerügt und von oben herab behandelt durch die Alttestamentler damals da, da habe ich gesagt, also wenn ihr mir so kommt, es gibt auch noch ganz andere Leute in Münster. Und da wurde gerade das Institut für Erziehungswissenschaften neu gegründet. Mhm. Es kamen junge Dozenten daher, die gesagt haben, Mensch, mit euren ganzen Ideen, wir können euch gebrauchen. Ihr könnt gleich loslegen, referiert, nicht sagt was, learning by doing. Ja, und konnte dann gleich loslegen und konnte dann diese Verbindungen etwa von Theologie und Psychoanalyse erläutern. Und dadurch entstand selbstverständlich auch Pädagogik. Ne? Soziologie interessierte mich dann, Psychologie.
Und die Theologie haben Sie nach einem Semester dann erstmal wieder?
Nein. Nicht. Ich habe immer weiter noch Theologie dann studiert, aber es wurde mir fremder. Ich habe damals auch
Sprache nicht... Ich dachte, Sie hätten das unterbrochen, das Studium.
Das ist dann de facto so gewesen, dass durch die anderen Studiengänge, also auch durch das Diplom in Erziehungswissenschaft und schließlich die Promotion, ich meine Schwerpunkte immer mehr verlagert habe. Mhm. Und irgendwann führte es sogar dazu, dass ich der Theologie und auch der Kirche ganz den Rücken gekehrt hatte. Aus großer Enttäuschung über die damalige Zeit. Gott sei Dank ist es ja dabei nicht geblieben, nein, aber so war es, ja.
Mhm. Leonard Cohen haben Sie mitgebracht zu sein. Wofür steht denn dieses Lied?
Das steht für diese Zeit des Studiums, für die Zeit 1990, 70, 71, 72. Wir haben in Wohngemeinschaften gewohnt.
Heute wohnen Sie wieder in einer.
Ja, wieder in einer, ja. Damals haben wir unter anderem, das ist noch eine schöne Geschichte, es gibt ein Wasserschloss bei Münster, wie es im Westfälischen ja viele gibt. Mhm. Das heißt Schloss Wilkinghege. Das ist heute ein großes Hotel. Und daneben war so ein alter, oder die Hälfte davon war so ein Bauernhof. Da waren unten Schweine drin. Und das waren zwei Brüder. Der eine eben der Hotelier, der andere der Bauer. Und ich suchte dann für unsere Truppe, für unsere Leute, die wir immer so unterwegs waren in den Seminaren und so, so etwa 10, 20, manchmal 30 Leute, suchte ich eine gute Behausung, eine gute Unterkunft. Und ich sah dann über diesem Schweinestall zwei Etagen so, ne, mit vielen Zimmern. Und dann bin ich zu dem alten Gutsbesitzer gegangen und der guckte mich da mit großen Augen an und sagte zu mir, ach mein Goldlöckchen, sagt er, da werden wir doch bestimmt was finden, vielleicht über den Schweinen. und dann gesagt, getan, wir haben dann Plastikplatten drüber gemacht, über die Fußböden, das alles schön versiegelt, haben wir für sage und schreibe, ihn habe ich dann runtergehandelt, nicht, auf 100 Mark, nicht, für alle. Und da konnten wir dann mit 20 Leuten wohnen.
Ach, jetzt nicht nur mal für eine Woche oder fest.
Ja, richtig, klar, das haben wir dann gemietet. Und von da aus fuhren wir dann sozusagen unsere Einsätze an die Uni oder zum Beispiel die katholische Kirche hat da so ein Mädcheninternat und die machten dann so eine Veranstaltung mit den Mädchen. Ja. Und dann sind wir da hingegangen und haben dann Präservative verteilt, so als Beispiel. Ne? Das fand ich der Skandal. Und dann kam ein bisschen später, sah man schon die Mütze, dann kam die Trachtengruppe der Polizei und die hat uns mal eben wieder mitgenommen, Personalien aufgenommen. Ja, es waren immer so Happenings, ne? Es war schon sehr bewegt.
Suzanne takes you down to her place near the river.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute zu Gast der Pastor Dr. Karl Terhorst. Und ich habe Ihnen ein Lied mitgebracht, das sich um Ihren Körper schmiegt wie ein vorgewärmter, weicher Frottee-Bademantel. Duke Ellington und John Coltrane, My Little Brown Book. Duke Ellington und John Coltrane, My Little Brown Book. Zu Gast ist heute Dr. Karl Terhorst, Pastor und Erziehungswissenschaftler. Und es ist Ihnen wichtig, helfen Sie mir, Sie jetzt richtig zu positionieren, weil Ihnen schon daran gelegen ist, dass wir, wie haben Sie es eben zu mir gesagt, also dass wir den wissenschaftlichen Fokus
auch der Theologie verstehen, nicht? Warum ich bestimmte theologische Aussagen mache, hängt eben auch mit diesem soziologisch, psychologisch und auch pädagogischen Hintergrund zusammen. Ne?
Dann legen Sie mal los.
Ja, wir haben in den 70er Jahren in den 70er Jahren sind wir der Frage nachgegangen, wie es dazu kommt, dass Menschen desorientiert sind, wieso sie von der guten Bahn, wenn man so will, abkommen, und haben dabei festgestellt, dass das damit zusammenhängt, dass die Normen einer Gesellschaft, das, was eine Gesellschaft prägt, nicht einheitlich sind, sondern in sich gegensätzlich. Es gibt gegensätzliche Normen, die die Menschen auch ständig erfahren. Sie erfahren sie in der Schule, in ihren Familien, am Arbeitsplatz. Sie erfahren nämlich auf der einen Seite, dass Miteinander nötig ist, nicht? Kooperation, Zusammenarbeit. Ich nenne das assoziative Normen. Aber auf der anderen Seite erfahren sie auch, dass es sowas gibt wie Eifersucht, Neid. Keiner will sich reingucken lassen in die Lohntüte. Und es gibt Karrieristen. Leute werden einfach, jetzt zum Beispiel bei Schlecker, nicht? Dann werden so Frauen dann, die bleiben einfach so auf der Straße. Mhm. Und dieser, das nenne ich dissoziativ. Und diese Gegensätze von Handlungsnormen, die erzeugen permanent Verunsicherung. Und ganz besonders im Jugendalter, wo es also dann sensible Phasen des Lebens gibt, entsteht da aus der normativen Verunsicherung psychische Desorientierung.
Darf ich da kurz einhaken? Hm? Das bedeutet, würden wir jetzt 4 Menschen gebären und sie ohne Normen, ja, und ohne Klaviatur auf eine Insel setzen, ja, und sie sich entwickeln lassen, hm, würden sie so etwas wie Konkurrenz, Neid, Eifersucht und so weiter überhaupt, ja, gar nicht entwickeln? Ist das, hm, wirklich Ihre Überzeugung?
Ja, das ist meine Überzeugung ist, dass der Mensch von Natur aus dazu nicht nur neigt, sondern als menschliches Wesen es nötig hat, sich zu vergesellschaften. Er braucht immer
das den
anderen
Menschen.
Das tut
er, aber das heißt ja nicht, dass es, nicht, immer nur harmonisch abläuft.
Wenn er die Voraussetzungen so hat, wie der Mensch das über Jahrtausende, ja sogar Jahrzehntausende vorgefunden hatte, nämlich sich die Natur gemeinschaftlich anzueignen, dann sind das gute Voraussetzungen.
Aber damals haben sich, nicht, die Menschen doch auch erschlagen und betrogen.
Es gibt nachweislich Krieg unter Menschen erst vor etwa 7000 Jahren vor Christus.
Aber es muss das ja nicht unbedingt Krieg sein, der zu Aggressivität,
ja,
führt.
Ja, aber sonst haben wir keine Funde, nicht? Wir haben unter dem Eiszeitmenschen keine Funde, dass Menschen kriegerisch aufeinander losgegangen wären oder sich die Schädel eingeschlagen hätten, sondern wir haben eher den Befund der Kooperation, des Zusammenhalts der Menschen. Und erst dadurch, dass es dann in den Menschengruppen sowas gab wie Installation von Herrschaft von Menschen über Menschen und schließlich dann auch Krieg, da entstehen die anderen Normen. Also wenn man so will, kommt das Böse in die Welt und entstehen die Widersprüche von Handlungsnormen.
Ist denn das Böse nicht automatisch in der Welt, wenn das Gute auch da ist? Also ist dieses Yin- und Yang-Prinzip nicht automatisch in jedem Menschen drin? Also Sie sagen nein.
Nein.
Sie sagen,
nein,
es ist nur eigentlich nur das Gute. Also der Mensch kommt eigentlich gut auf die Welt, aber, ja, durch, mhm, das, was er widerfährt, durch seine Sozialisation, wie auch immer die, mhm, geartet ist, mhm, welche Kultur,
ja,
kommt das Böse in ihn. Ja. Aber wir haben doch Gott in uns. Wie kann das Böse, ja, denn einen Platz haben?
Ja, die Bibel spricht ja von dem Sündenfall, nicht? Das ist ein großes Symbol, nicht? Das sagen will, ursprünglich haben die Menschen ja in einer guten Harmonie gelebt mit der Schöpfung. Und dann kommt, symbolisch betrachtet, innerhalb der Bibel ist es dann der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und, mhm, davon nimmt der Mensch und ist nun auch in der Lage, so zu sein. Das ist das Symbol der Bibel. Ich versuche jetzt wissenschaftlich den Hintergrund darzustellen, indem ich zeigen möchte, dass, was die gesamtmenschliche Evolution angeht und aber auch die einzelmenschliche Entwicklung, das Auseinanderdriften der beiden Achsen, des Mitmenschlichen auf der einen Seite und des Gegeneinanders auf der anderen Seite, immer wieder neu erzeugt.
Ich glaube, Ihre persönliche Einstellung dazu würde mir in dem Fall mehr helfen. Denn das Wissenschaftliche, mhm, wer bin ich, das jetzt widerlegen zu können? Natürlich, ja, nicht, da, mhm, kann ich nur eine andere Meinung haben.
Ja. Mhm.
Was ja für uns von Bedeutung ist, sind die Erfahrungen, die wir machen.
Ja.
Sowas wie, mhm, man muss nicht gläubig sein, um zu wissen, dass, was du säst, das wirst du ernten, in der Regel zutrifft.
Ja.
So. Also es gibt ja so ein paar Sachen, nach denen sich im Grunde sowas wie Gebote oder Gutsein, wie auch, ja, immer man das definiert, mhm, bestätigt durch das eigene Tun, durch das eigene Denken, durch Helfen, durch, nennen Sie es Moral oder ein integeres Bewusstsein. Sowas ist doch eigentlich schön. Und wenn es jemanden gibt wie Gott, wenn Gott ein Jemand ist und nicht ein Alles oder...
Oder eine Kraft.
Oder eine Kraft, genau. Dann müssten wir doch alle eigentlich auf der sicheren Seite sein. Denn es wird ja immer wieder gesagt, dass Gott auch den Sünder oder gerade die Sünder liebt und in einem jeden von uns ist und so weiter. Warum machen wir uns denn dann eigentlich so große Sorgen?
Ja, weil es eben die andere Seite der dissoziativen Normen gibt, nicht? Weil es Herrschaftsnormen gibt.
Was ist das? Was heißt das? Das ist mir zu abstrakt. Was ist denn diese andere Seite? Hat uns die Gott auch gegeben als Test?
Es ist der Mensch, der im Grunde genommen das, was einmal paradiesisch gewesen ist, verwirkt hat. Durch seine Art der Installierung von Herrschaft unter Menschen. Dadurch entsteht doch der Gegensatz. Dadurch ist nicht mehr alles gut. Dadurch ist das, was dem Grunde nach im Wesen des Menschen liegt, nämlich gemeinschaftlich zu arbeiten, gemeinschaftlich sich Natur anzueignen, gemeinschaftlich die Schöpfung zu pflegen, sich all das zu entwickeln, ist durch diese Gegenkraft immer wieder überschattet, wird oft in das Gegenteil verkehrt. Aber wir haben dann von Anfang an, ein Kind wird dann in eine solche widersprüchliche Welt hineingeboren und muss in diesen Widersprüchen leben und sich zurechtfinden. Und ich habe erst spät erkannt, dass Jesus es war, der im Grunde genommen keine neue Moral gepredigt hat, sondern der einfach sagte, wenn ihr dahin zurückfindet, das, was euch euer Vater immer gegeben hat, im Alten Testament, also der Gott der Befreiung ist, nicht? Das erste Gebot fängt ja so an, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus der Sklaverei, aus Ägyptenland herausgeführt, im Sinne von befreit habe. Und das wahrzunehmen und stark zu machen, darum geht es. Und nicht etwas ganz Neues herzustellen.
Wir müssen da gleich nochmal ran. Katie Melua haben Sie mitgebracht, auch wenn das jetzt so ein Bruch ist, aber es geht ja nicht anders. Spider's Web. Gibt es dazu eine Geschichte oder wollen wir es einfach spielen?
Ja, die Geschichte ist im Grunde genommen die, dass auch in dem Text dieses Liedes die Schritte zwischen Weiß und Schwarz, zwischen Gut und Böse, zwischen Assoziativ, Dissoziativ oft nur ganz kurz sind. Und dass man schnell von dem einen in das andere Lager verfallen kann. Und das besingt sie.
If a black man is racist, is it okay?
Katie Melua, Spider's Web. So, Sie haben gerade noch gesagt, es geht Ihnen darum, auch als Psychotherapeut, und dann wurden wir unterbrochen, weil das Stück zu Ende war. Ja. Woran liegt Ihnen?
Also mir liegt daran, dass es nicht um Moralisierung geht, um das Vorbeten irgendeiner Theologie oder irgendwelcher Modelle, sondern das Gute ist immer schon gegeben. Es ist immer da. Und ich habe das bei noch so verzweifelten Menschen oft erlebt, dass wenn man auch nur ein Zipfelchen zu fassen kriegt des guten Lebens, des mitmenschlichen, assoziativen, kooperativen Lebens, des freundschaftlichen Lebens, der Liebe, nicht? Wenn man das nur ein bisschen zu fassen kriegt und das stark macht, dann wird dem Menschen geholfen. Und erst später, ich hatte dann ja aufgehört, Theologie zu studieren, später habe ich es dann ja wieder studiert, 1987 habe ich wieder neu angefangen, auch nachdem ich die Sprachen dann selber Hebräisch, Griechisch gemacht hatte. Da ist mir das immer klarer geworden in der biblischen Theologie, sowohl des alten Bibels, also der jüdischen Bibel, der hebräischen Bibel, als auch der neuen, also des Neuen Testamentes, dass es letztendlich eine Erkenntnis war. Diese Schrift ist die Erkenntnis, dass das Gute, was immer schon gegeben war, aber von den Menschen so oft einfach ja versaut worden ist, nicht? Durch zum Beispiel die alte Bibel ist im babylonischen Exil maßgeblich geschrieben worden. nicht im 6. Jahrhundert vor
Christus. Lassen Sie uns konkreter ins Hier und Jetzt gehen mit dem, was Sie sagen wollen.
Ja, ist ja ein Gefangenenbuch, wenn ich das nur als Übergang. Und wenn es ein Gefangenenbuch ist, dann blickt es zurück aus der Gefangenschaft in die eigene Geschichte des Warums. Warum ist unser Land zerstört? Warum ist Jerusalem zerstört? Warum sind wir verschleppt? Warum sind wir Gefangene? Weil wir Herrschaft installiert haben, Könige installiert, Militär, Götzendienst, also Geld, nicht? Geld angebetet haben. All das hat dazu geführt, wo wir jetzt sind. Aber wir haben die Befreiung durch Gott in uns. Er ist da, er ist lebendig. Wir müssen das einfach nur tun.
Das ist
die entscheidende Erkenntnis.
Kennen Sie denn gänzlich hierarchiefreie Modelle in Ihrem Leben, die funktionieren?
Ja, ich lebe so.
Also ja, aber wir, auch selbst Sie in Ihrer Funktion sind vom Kirchenrat mehr oder weniger abhängig.
Nein, also ich bin gewählt von der gesamten Gemeinde und ich will nicht sagen, dass wir völlig hierarchiefrei sind, aber wir haben in unserem Katechismus, halt im Heidelberger Katechismus, so eine Formulierung nach den 10 Geboten, da heißt es immer, je länger, umso besser. Man kann die 10 Gebote in dieser Widersprüchlichkeit nicht wirklich einhalten. Man kann sich nur bemühen, das zu tun, indem man aber das verstärkt und kräftig macht, was da schon an Gutem in einem ist. Und dazu gehört die Gemeinschaft des Glaubens, die Gemeinschaft der Ethik, etwas zusammen zu bewirken, das immer und immer wieder stark zu machen. Deswegen werden wir doch trotzdem erleben, dass es kleinere Machtkämpfe gibt, dass es Eifersucht gibt, dass es Menschen gibt, die neidisch sind. Mhm. Auch ich bin selbstverständlich davon befleckt, ne? Durchdrungen auch von dem, was nicht gut ist. Aber das zu erkennen und dann wiederum den Weg zu wissen, nämlich den Weg, dass über das schon Geschenkte, von Gott Gegebene an Liebe, an Kraft, an gutem Miteinander, das eben zu verstärken, das ist eigentlich der Weg. Wir müssen es nicht neu erfinden, so wie jeder deutsche Ingenieur meint, er muss das Rad nochmal erfinden, sondern wir können das einfach annehmen, was da ist.
Pink Floyd haben Sie mitgebracht, Another Break in the Wall. Bevor wir es spielen, möchten Sie noch kurz was dazu sagen?
Ja, das hat eine große Rolle gespielt, auch noch in der Zeit, bevor ich dann erneut Theologie studiert habe. Ich war damals an der Fachhochschule in Emmen Dozent. Und Pink Floyd, wir haben ein Projekt gemacht mit Studenten und das dann im Bunker, die in Emmen haben die solche Bunker, so über der Erde, ganz riesige Dinger. Und da drin haben wir das gespielt, weil The Wall behandelt ein kleines Kind, Pink, die ganze Lebensgeschichte durch all die Klippen, die Widernisse, Probleme des Lebens mit dem Krieg. Der Vater ist im Krieg gefallen, mit der eigenen Familie, mit der Schule. Und da ist dieses Aufbegehren, we don't want your education, we don't want your thought control, auch immer wieder so die Idee bei Pink Floyd, es geht darum, diese Autoritäten einerseits zu bekämpfen, aber dadurch dann wieder letztlich zum Guten zu gelangen, indem man das, was gut ist, verstärkt.
Der mit dem Megafon hat ja auch eine Autorität.
Ja.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit Dr. Karl Terhorst. Er ist Pastor. Und natürlich muss ich die Gelegenheit beim Schopfe nehmen und Sie mal fragen, heute Ostersonntag, morgen Ostermontag. Wie erklärt man den Kindern, was das auf sich hat mit dem Osterfest, mit der Kreuzigung? Mhm. Warum machen Menschen sowas?
Ja.
Ist das nur ein Symbol? War das echt? Was passiert Ostern? Wie erklären Sie in Ihren Gottesdiensten Kindern, was es mit diesem Fest auf sich hat?
Ja, der Mann, der das Gute verkörpert hat, der es gelebt hat, der die Offenbarung Gottes und seiner Liebe gelebt hat, der wird auf so brutale Weise aufs Kreuz gelegt. Aber Gott lässt ihn nicht einfach da, lässt ihn nicht in diesem Elend und in der Schwärze des Todes. Die Menschen, seine besten Freunde, sind weggelaufen, wäre ich wahrscheinlich auch, aus lauter Angst. Und es waren interessanterweise die Frauen, die sich zuerst wieder ein Herz gefasst haben und dann zu dem Grab zurückgingen und der Stein war da weggerollt. Und bei Lukas heißt es, sie sehen lichtvolle Gestalten und die sagen zu den Frauen, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? geht dahin, wo er lebt, da, wo das Leben ist. Das quirlige Leben, das Leben, was Jesus gelebt hat, das Leben voller Liebe, voller Freude, voller Buntheit, voller Selbstorganisation, nicht? Das waren ja Heilerinnen und Heiler, die gelernt haben, ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Geht zurück nach Galiläa, da lebt er. Und diese Botschaft, die haben sie verstanden. Sie haben begriffen, dass mit dem Tod nicht einfach die Dinge beendet sind. Dass Gottes Liebe in Jesus Christus weiterlebt, diese Offenbarung weiterlebt. Und dann haben sie das tatsächlich gewagt, in den großen Städten, zum Beispiel in Jerusalem, später sogar in Rom, nicht, des Römischen Reiches, kleine Gemeinschaften zu bilden, von Kindern, von Frauen, von Männern, die in diesen Gemeinschaft diese Selbstorganisation wieder gelebt haben und gesagt haben, wir brauchen keine Führer, denn wir haben Gott in unserer Mitte. Wir haben einen Jesus Christus, der hält zu uns, der ist wie ein Freund.
Aber der ist ja auch ein Lenker und ein Führer.
Ja, wenn Sie so wollen, sind wir alle unsere Lenkerinnen und Lenker, weil wir ein liebendes Herz haben. Dann lassen wir uns leiten von der Liebe. Das ist eine Leitung, eine Lenkung, die ich gut zulassen kann als Mensch. Denn daraus wird wieder mehr Liebe. Dadurch kommen wieder Kinder auf die Welt. Dadurch haben wir ein wirkliches liebendes Herz für die Menschen, die eben kleiner sind als wir, die nicht so können wie wir. Das hat übrigens die christlichen Urgemeinden so stark gemacht, dass sie immer mehr und mehr wurden. Die römischen Frauen, die waren sich zu schade, Kinder zu kriegen, nicht? Und die haben sie weggegeben, teilweise sogar ermorden lassen. Das war ihnen egal. Aber die Christenmenschen, die haben gesagt, nee, das ist uns überhaupt nicht egal. Die Waisen, die Witwen, das, was schwach ist, das ist bei Gott stark. Gott ist in den Schwachen kräftig. Wächst die Kraft Gottes, so heißt es wörtlich im Korintherbrief, nimmt in Schwachheit Gestalt an. Was ein wunderbares Wort für Ostern, nicht? Dass Ostern, das, was schwach ist, in uns, nicht? Durch göttliche Kraft sich gestaltet. Wie eine Blüte.
Noch einen Schritt zurück als Kind. Wie soll man als Kind verstehen, dass Jesus ein Mann war und Gott eine Kraft ist? Und wenn das dann Gottes Sohn ist, ja, das kann sich ein Kind, finde ich, schwer vorstellen. Also ist das eine ein Mann und das andere ist auch ein Mann? Oder ist das eine Kraft? Aber wie kann eine Kraft denn einen Sohn hervorbringen?
Ja, das steht zunächst nochmal auf einem anderen Blatt, wie das jetzt hervorgebracht worden ist. Jesus ist ja erstmal ein Mann, der hat ja nun geschichtlich existiert. Und man kann jedem Kind erklären, dass es viel Brutalität in dieser Welt gibt. Sie sehen ja auch im Fernsehen, nicht? Oder bei den entsprechenden Spielen, die sie teilweise schon selber spielen, dass es Gewalt gibt. Und mit dieser Gewalt ist auch Jesus gekreuzigt worden, der damals brutalsten Form von Gewalt. Und ich habe ja nun auch Kinder und ich erkläre es meinen Kindern und habe es ihnen immer so erklärt, dass Gott immer dann anwesend ist, wenn Menschen gut zueinander sind, wenn sie sich gegenseitig auf die Beine helfen, wenn wir für Schwächere da sind. Und dass Gott, gerade das heißt es ja auch für Ostern, sogar dann da ist, wenn scheinbar gar nichts mehr geht und wenn Menschen einmal sterben, dass sie wieder bewahrt sind bei Gott, der uns das Leben geschenkt hat und uns die Liebe geschenkt hat.
Ja, Kinder denken ja, dass die Mutter einem das Leben schenkt, ne? Mhm. Es ist doch verwirrend, dass Sie sagen, für Sie ist Gott eine Kraft, ja? Eine Kraft einfach. Ja. Es ist total abstrakt. Sie spüren es in Ihrem Herzen als Wärme oder als Licht oder wie auch immer, wie Sie es mit Ihren eigenen Licht, Worten sagen würden. Mhm. Dieses Licht hat einen Menschen hervorgebracht. Erstmal ja einen, nämlich Gottes Sohn.
Ja.
Ja? Mhm. Ist das so gewesen? Oder wie wird dieser Punkt? Wie kann man
Also für mich ist das. Jesus hat ja auch zu den Freundinnen und Freunden gesagt, ihr alle seid Kinder Gottes im Glauben. Ich glaube ja daran, dass alle Menschen, wenn sie wieder zu Gott finden können, was ja letztlich auch heißt, zur Liebe zu finden, dass sie darin Kinder Gottes sind. Und natürlich haben Sie völlig recht, Mütter bringen Kinder zur Welt, Väter zeugen Kinder, aber sie sind nicht die Schaffenden. Wir haben ja die Kinder nicht produziert. Immer wenn ich Taufen habe, dann sehe ich in die Augen der Eltern, die sowas von strahlen und sich darüber freuen, dass sie die Kinder haben. Und dann sagen sie mir die Augen, aber sie sagen es mir oft auch wörtlich in den Vorbesprechungen, es ist ein Wunder. Es ist das schönste Geschenk, was es gibt. Und wir sind Gott dankbar für dieses Geschenk. Was immer jetzt Gott ist, einem Kind kann ich Gott doch nur so erklären, dass ich sage, weißt du, ich bin nur der Vater, wer bin ich denn mehr? Oder wenn ich eine Frau wäre, ich bin nur die Mutter. Aber es gibt so viel Wunder in der Welt, die kann ich alle gar nicht mehr erklären. Ein Kind kann es noch viel leichter wahrnehmen, was alles wunderbar ist, unaussprechlich wunderbar ist und dafür auch dankbar sein. Und danke, Mama, dass du mir diesen Tag geschenkt hast.
Wirklich? Also ich dachte, es wäre umgekehrt. Ich dachte, dass Kinder solche Dinge eher als eine Selbstverständlichkeit hinnehmen, weil sie noch gar nicht genug Beispiele haben, um zu merken, was daran jetzt gerade besonders ist, warum das gerade ein Wunder ist, was sie jetzt gerade sehen. Also eigentlich ist es doch, je älter wir werden, desto mehr werden wir aufmerksam auf Dinge, die uns berühren, die plötzlich passieren, die unverhofft kommen, die wir einordnen können als ganz außergewöhnlich. Mhm. Ein Kind reflektiert ja nicht so viel. Ein Kind bedankt sich auch nicht unbedingt für einen freien Tag, den man ihm schenkt. Im glücklichsten Fall ist es selbstverständlich. Mhm. Im Gegensatz zu einem alten Menschen, der sehr wohl weiß, dass Zeit kostbar ist und sich bei einem jungen Menschen dafür bedanken kann, dass er den Tag mit ihm verbracht hat. Mhm. Ist es nicht eher so rum?
Ja, also ich sehe, wenn die Kinder aufwachsen, auch die eigenen Kinder, mein Sohn Carlos, als er ganz klein war, da fügten sich so die Silben spontan zueinander. Und er ging mal dann so durch ein Blumenfeld und dann hatte er das Wort Blume ja schon mal gehört, das konnte er noch nicht aussprechen. Und dann sagte er voller Erstaunen, Lumba, Lumba, weil er Blume nicht sagen konnte. Und ich sah in seinen Augen dieses Bewundern, das Erstaunen, so wie ein Kind vor Erstaunen, vor etwas, den Bonbon verschluckt, nicht? Sieht einen Schmetterling und sagt, oh, was ist das? Mhm. Und so hat jeder Mensch, der hineinfindet in diese Welt, erstmal ein großes Erstaunen vor all dem, was es ja selbst nicht geschaffen hat. Was es allerdings, das ist nun wieder die Kehrseite dieser Welt, dadurch, dass es biblisch gesehen das Böse, wissenschaftlich betrachtet von mir das Dissoziatives, also was gegeneinander ist, ja, wo Menschen gegeneinander wirken, gegen die Natur wirken, wo Menschen instrumentalisiert werden, wo also nur noch Computer-PC-Spiele, Instrumentalisierung im Vordergrund ist. Da wird das andere leider auch in den Hintergrund gestellt. Aber es ist nicht weg. Es ist nie weg. Ich sehe es ja bei unseren Jungen. Wir hatten gerade jetzt Konfirmationen, eine Woche vor Ostern, nicht? Zweimal ganz volle Kirchen. Mhm. Und erlebe diese Jugendlichen dann eben auch in der Widersprüchlichkeit, selbstverständlich. Aber ich erlebe sie auch als Jugendliche, die dem Glauben etwas ganz Wunderbares abgewinnen können. Nämlich mal wirklich zu sagen, ich kann nicht alles begreifen, aber es ist doch wunderschön.
Déjà-vu haben Sie mitgebracht von Spliff.
Ja.
In welche Zeitschiene ist das ungefähr einzuordnen?
Das ist so...
Für Sie persönlich?
Für mich persönlich in der Zeit 80er Jahre, Mitte der 80er Jahre, eben noch an der Fachhochschule in Emmen. Ich war dort nicht nur Dozent, sondern wir hatten ein großes Projekt in der öffentlichen Ersatzerziehung. Also das heißt, wir haben mit etwa 400, 500 Pflegekindern, Jugendlichen in Heimen und später haben wir Jugendwohngemeinschaften installiert, übrigens auf den ostfriesischen Warfendörfern. Das war eine tolle Zeit. Und mit diesen Jugendlichen haben wir öfter auch Spliff gehört. Da habe ich das durch die Jugendlichen kennengelernt. Ja, und das fand ich also eine super geile Musik. Ja, und dazu gehörte eben Déjà-vu auch, wie der Name Déjà-vu schon gesehen. Ja. Auch da ist ja sowas wie das Wunder von Erinnerungen spielt da eine große Rolle bei Déjà-vu.
Gerade da. Radio 1, die Hörbarust, heute mit Dr. Karl Terhorst, Pastor in Schüttorf an der niederländischen Grenze. In Niedersachsen ist das. Es gibt noch sehr, sehr viele Stationen Ihres Lebens, die wir hier jetzt gar nicht besprochen haben, weil wir uns in anderen Diskussionen irgendwie verliefen, weil wir über die Songs gesprochen haben und so weiter. Sie haben an verschiedenen Büchern mitgewirkt, soll an dieser Stelle gesagt sein. Und es gibt auch ein Buch, falls sich jemand für Ihre Vita en Detail interessiert, der kaufe sich das Buch Manhattan in der Gewalt der Geheimdienste, ein Roman von Karl W. Terhorst. Im Grunde haben Sie wie ein bisschen wie ein trojanisches Pferd Ihre Autobiografie ja in diesem Roman geschrieben. Sie interviewen ja. sich selbst.
Mhm. Ein bisschen, ja. Mhm.
Dort kann man also nachlesen, was Sie so erlebt haben. Da gibt es so Rückblenden.
Ja.
Und da steht so einiges auch von Ihrem Auswandern zum Beispiel nach Spanien. Sie haben da ein altes Bauernhaus von der Zeit der Bürgerproteste, die Sie organisiert haben und so weiter. Vorboten der Zukunft ist ein anderes Buch, das Sie mit herausgegeben haben, glaube ich, oder herausgegeben haben. Wie wir die Welt verbessern. Wollen Sie da noch ein, zwei Sätze zu sagen?
Ja, mir geht es in diesem Buch auch darum zu zeigen, wie Menschen dort, wo sie leben. Also bei uns in unserer Gemeinde zum Beispiel gibt es 35 Frauen und Männer, die alle ehrenamtliche Diakonie machen. Die haben so einen kleinen Stadtteil und dort sind sie für die Menschen da. Wir sammeln auch ständig Geld und wenn Leute was brauchen, dann wird ihnen das gegeben. So und so ein ehrenamtliches Netzwerk, was von unten sich gestaltet, Gott ist in den Schwachen mächtig, ne? Eben. Das finde ich bewundernswert. Und mein ganzes Leben ist geprägt von Dezentralisation und Selbstorganisation. Wesentlich ist für mich, was die Menschen machen. Denn da lebt Gott. Er lebt nicht in den Institutionen. Er lebt auch nicht abstrakt in der Kirche, übrigens. Auch nicht in einem abstrakten Glauben. Der Glaube muss gelebt sein. Da, wo wir leben. Übrigens mit Tieren, ne? Wir haben ja Hunde, nicht? Also da sehe ich gerade nicht Ihren Hund. Und mit der gesamten Schöpfung muss gelebt werden. So, und deswegen sind auch viele Beiträge da drin, die, und das war alles vor Fukushima übrigens, nicht? Sind viele Beiträge da drin, wo wir zeigen, wie Menschen durch Solarenergie, durch eigene Kläranlagen, nicht? Die eine Siedlung sich da selbst organisiert hat, wie sie dezentral und durch sehr viel Sparsamkeit die Schöpfung bewahren können. Ich halte überhaupt nichts von dieser Idee, die jetzt immer ständig auch bei den Grünen so kreist, dass wir jetzt neue Überlandleitungen brauchen, auch wieder alles zentral, wo dann wieder eingespeist wird, wieder bei E.ON, wieder bei Reichern sich die mächtig sind. Ich halte dagegen ganz, ganz viel davon, dass die Menschen in den Bereichen, da wo sie leben, selbst ihre Energie erzeugen, sie selbst verwalten, selbst verbrauchen und darauf achten, nachhaltig und sparsam umzugehen mit der Energie. Nicht? Meine Frau und ich bauen jetzt gerade ein ganz kleines Haus. Das hat nur 9x5 Meter. Und da geht es uns darum, auch in der Kleinheit, wir haben gar keinen Gasanschluss, dass man nur mit dem Ofen auskommt.
Gut, aber Sie haben noch andere Ausweichquartiere.
Ja, ich habe noch das Spanische, das stimmt, aus meiner früheren Zeit. Aber das wäre egal. Ich finde 50 Quadratmeter für zwei Personen, das langt doch.
Was gut, alles Jahren? Klar, ohne Gasanschluss. Wir werden Sie in einem Jahr nochmal fragen, wie es Ihnen so geht.
Gerne.
Ja. Wer sich auch zu dieser Energieformel schlau lesen möchte, der möge sich auf Ihre Homepage begeben. Oh Gott, was ist denn das? Pastor Kalle? Nee,
einfach bei Google. Sie brauchen nur Ter Horst einzugeben, nicht?
Und da habe ich im Übrigen auch etwas gefunden, was ich schon sehr beeindruckend fand. Zumal für die evangelische Kirche. Auf Ihrer Homepage bieten Sie einen virtuellen Beichtstuhl an.
Ja.
Sie sagen, Sie fordern dazu auf, das Wesentliche, was einen so bewegt, was man vielleicht nicht so gut gemacht hat, als Kernsätze zu formulieren, Ihnen die E-Mail zu schicken. Sie werden sie dann entgegennehmen, in den Papierkorb legen und löschen. Und Gott löscht sie dann endgültig,
ja,
schreiben Sie.
Es ist als Symbol gedacht, ne?
Lesen Sie sie oder nehmen Sie sie nur entgegen, diese E-Mail?
Das kommt auch an. Wenn mir jemand schreibt, bitte nicht lesen, dann lese ich das nicht. Dann mache ich das sofort weg. Aber wenn jemand mir schreibt und braucht einen Rat, dann schreibe ich auch zurück, ne? Ich finde, das gehört zur Aufgabe eines Seelsorgers, dass man für die Menschen da ist. Und was viele gar nicht wissen, eben auch die evangelische Kirche kennt die Beichte. Nur wir haben nicht diesen Beichtstuhl wie in der katholischen Kirche, so einen hölzernen Stuhl mit so einem kleinen Vorhang und so, sondern wir sind als Seelsorger auch in dem Sinne für die Menschen da, dass Menschen zu uns kommen können und können sagen, ich glaube, irgendwie habe ich da mich wohl mal schuldig gemacht. Ich habe so schlecht über jemanden geredet. Irgendwie tut mir das leid. Ich möchte das einfach mal loswerden. Nicht? Und das ist eine gute Funktion, finde ich.
Sagt man das nicht am besten, sondern demjenigen selbst?
Das wäre das Allerbeste. Das rate ich ja auch, nicht? Also ich rate immer, man soll dann auch zu den Menschen gehen, die einem ja dann eigentlich auch vergeben sollten, nicht? Aber manchmal sind die Menschen zum Beispiel im Krieg. Ich habe Leute, die aus dem Krieg erzählen. Mhm. Da sind,
ja gut, da kann man nicht mehr.
Kann man nicht mehr hingehen.
Ja,
nicht?
Das stimmt. Mhm. Wir sind am Ende. Nicht ohne natürlich noch Ihre Freundin Nina Hagen einmal singen zu lassen. Das Lied heißt Soma Koma, richtig? Und jetzt wählen Sie Ihre Form der einminütigen Verabschiedung an die Hörer, wenn Sie möchten. Ich sage jetzt schon mal Tschüss und hier ein paar Abschiedsworte, auf die ich Sie nicht vorbereitet habe. Tut mir leid, ich hoffe, ich überfalle Sie jetzt nicht so sehr, aber als Prediger müssen Sie das können. Pastor Kalle, Dr. Karl Terhorst, wer ihn noch mal googeln möchte.
Ja, ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allen Dingen jetzt ein frohes, herrliches Osterfest wünschen. Das ist erstmal entscheidend. Und dass wir darin wirklich unsere Herzen aufflammen lassen. Und ich meine, ein Mensch, der die Natur, den anderen Menschen und auch sich selbst liebt, der findet immer auch zu Gott, weil es darin etwas gibt, das dann auch mehr ist als wir selbst. Und das nennen wir Gott. Manche nennen es anders. Und ich denke, eine ganz besondere Offenbarung hat Gott gefunden, in dem, den ich oder auch Nina, unseren Freund, den wir als unseren Freund nennen, nämlich Jesus Christus.
Radio 1. Hörbar Rust.